Herzlich willkommen zur ersten Folge des Kinderzeit-Podcasts. Mein Name ist Birk Kühling, ich bin Bildungsjournalist, Papa eines Kita-Kindes und verantwortlicher Redakteur des Kinderzeit-Newsletters. Alle zwei Wochen spreche ich an dieser Stelle mit meinen Gästen über die wichtigen Fragen des Kita-Alltages. Mein heutiger Gast ist Josephine Barbarik vom Präventionsverein Nein, lass das. Mit ihr spreche ich über wirksamen Kinderschutz, Gewalt im Kita-Alltag und die Frage, wie wir mit unseren Kindern über Grenzen und Gefühle sprechen können. Doch bevor wir loslegen, möchte ich mich noch bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Betzold.de. Betzold ist euer Experte für Kindergarten, Krippe und Schule. Im Profi-Online-Shop finden pädagogische Fachkräfte alles, was sie brauchen. Vom fachspezifischen Lern- und Lehrmaterialien über originelle Möbel, Bastelmaterialien bis hin zu innovativer Technikausstattung. Doch jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Josephine, wie sieht's aus? Wie geht's dir? Und genau, einmal schön, dass du da bist und natürlich, vielleicht fängst du erstmal an, fangen wir erstmal mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Die vielleicht viele Leser kennen dich ja tatsächlich. Du hast ja zwei Interviews auch zum Thema Gewaltprävention und sexualisierte Gewalt auch auf unserer Seite gegeben. Aber kannst du einmal kurz erklären, wer du bist und was du eigentlich machst?
Ja, guten Abend, Birk. Ich freue mich, dass ich heute Gast sein darf bei euch bei Kinderzeit im Podcast. Sehr, sehr schön. Mein Name ist Josephine Barbarik. Ich bin Trainerin für Gewaltprävention über den Bundesverband Gewaltprävention. Und mein Schwerpunktthema ist das Thema Prävention gegen sexualisierte oder gegen sexuelle Gewalt an Kindern. Und da bin ich unterwegs, gebe Vorträge und Workshops und auch Qualifizierungsschulungen für pädagogisches Fachpersonal. Mhm.
Jetzt gab es ja in der letzten Zeit einige Fälle, die auch medial sehr präsent waren, von Gewalt, aber auch von sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern in der Kita durch Erzieher. Wie beurteilst du die Lage? Reichen unsere Schutzkonzepte aus, ohne so einen Generalverdacht aufzustellen? Wird genug in Sachen Kinderschutz getan in der Kita?
Also die Frage ist ganz überschaubar zu beantworten, und zwar bundesweit flächendeckend ist die Antwort hier nein. Und das kann man auch einsehen, nämlich dann, wenn man mal auf die Seite des unabhängig Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs geht. Das ist die Seite des UBSKM. Und da gibt es unten, ganz unten auf dieser Internetseite, gibt es so einen blauen Banner. Und da gibt es einen Bereich, der heißt Monitoring. Wenn man den anklickt, kommt erstmal ein bisschen Text zu diesem Monitoring, betrifft übrigens die Schutzkonzepte bundesweit aller frühkindlichen Bildungseinrichtungen und auch der Schulen. Und wenn man sich dann mal die Lage der Nation so anschaut, dann ist es tatsächlich sehr bedrückend. Denn das zeigt, dass wir offensichtlich noch sehr weit weg von Schutzkonzepten sind, dass wir sie haben, durchaus auf Papier in der Schublade, aber eben nicht leben. Also wir haben sie auf Papier stehen, genau, aber wir füllen sie nicht mit Leben. Und da kriege ich häufig eben auch zurückgemeldet von den pädagogischen Fachkräften, die würden das gerne machen. Da braucht man gar kein Fingerpointing betreiben und sagen, die wollen das alle nicht und das ist kein Thema, was die interessiert. Ganz im Gegenteil, Gewaltprävention ist ein großes Thema, das interessiert die eigentlich auch überwiegend. Das große Problem ist einfach die Fortbildung. Wie wollen wir Fortbildung leisten, wenn wir ohnehin schon überlastet sind? Das ist die erste Frage, ja. Und die zweite Frage ist, wer soll's bezahlen? Also eine Anmerkung vielleicht hier noch, ja, Präventionsleistungen sind ja immer noch freiwilligen Leistungen der Kommunen. Ja, und die fallen ja immer hinten runter, weil da wird immer und grundsätzlich rumgegeizt. Jetzt dieses Jahr ist es ja natürlich wunderbar. Man hat tatsächlich einen Grund, den man ganz toll vorne ranstellen kann. Das ist Covid-19, ja. Und damit sind die Haushaltskassen leer und eben auch die Prävention eben nicht weit oben auf der Agenda.
Mhm. Nun ist aber, ja, muss ja jede Kita ein Schutzkonzept haben. Kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, wie so ein Schutzkonzept aussieht im Moment und wo du sagen würdest, da müsste man eigentlich nochmal nachlegen. Also der Klassiker des Schutzkonzeptes ist ja zum Beispiel so, dass die Wickelräume zum Beispiel einsehbar sind für alle Kollegen. Man kennt das die meisten kennen das ja, dass zum Beispiel einfach eine Fensterscheibe im Wickelraum eingerichtet wird. Genau. Kannst du noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen, was noch in diesen Schutzkonzepten steht und wo du noch Nachholbedarf siehst?
Ja gut, also ich meine, in den Schutzkonzepten, die wir haben auf Papier in den Schubladen, da steht so einiges, aber genau, es muss eben mit Leben gefüllt werden. Wir haben zum einen den großen Bereich Arbeitsschutz, da bin ich auch mit unterschiedlichen Leuten wirklich im Gespräch. Das wird auch sehr ernst genommen, also dass der Tisch bitte genau die richtige Höhe hat, damit wir uns keinen Bandscheibenvorfall irgendwie zuziehen. Aber wie sieht's bitte mit Gewaltschutz aus? Und da sind wir weit hinten dran, das wird nicht gelebt. Und da gehört zum Beispiel auch dazu, das, was du gerade angesprochen hast, dass die Wickelräume einfach auch einsehbar sind. Jetzt gibt es aber auch viele frühkindliche Bildungseinrichtungen, die sind ziemlich alt. Die haben überhaupt nicht die Voraussetzungen. Das weiß eigentlich auch jeder, aber da wird dann ganz salopp auch mal drüber hinweggeguckt, ja. Also da ist eben diese Situation, diese Schutzvorkehrung, Vier-Augen-Prinzip, wie auch immer, ist überhaupt nicht gegeben. Also die Frage ist, wie ernst nehmen wir das Thema Gewaltprävention oder Gewaltschutz? Und vor allen Dingen, wie füllen wir es mit Leben? Und da ist das gesamte Team gefragt, aber nicht nur das Team in Einrichtungen samt pädagogischen Fachkräften und Leitungen, sondern eben auch die insofern erfahrene Fachkraft und eben auch das Jugendamt, weil wenn wir Schutzkonzepte wirklich mit Leben füllen, dann müssen wir ja davon ausgehen, dass wir auch mehr Hinweise und Signale wahrnehmen, gerade mit Zugnahme auch auf sexualisierte Gewalt. Und da muss es natürlich auch genügend Kapazitäten im weiteren Verlauf der Kette geben, um genau dann Kinderschutz auch leisten zu können, von dem wir immer so gerne reden.
Also kann man, habe ich dich richtig verstanden, wenn du darüber sprichst, dass du vor allen Dingen die Fachkräfte durch Fortbildung sensibilisieren willst, dass sie genau hingucken und auch die Signale erkennen?
Ja, selbstverständlich, natürlich. Das ist ja das große Problem tatsächlich, dass viele Menschen überhaupt nicht verstehen, was bedeutet eigentlich sexualisierte Gewalt an Kindern. Wie machen sich diese Kinder bemerkbar? Jetzt macht sich nicht jedes Kind bemerkbar, das ist vielleicht auch noch ein Hinweis. Also nicht alle Kinder senden Anzeichen, Hinweise und Signale, aber viele Kinder tun das. Und diese Hinweise und Signale auch wirklich wahrzunehmen, sie auch richtig zu deuten, dann auch den Interventionsleitfaden einzuhalten, die richtigen Maßnahmen abzuleiten, um dann eben in die nächstübergeordneten Instanzen zu gehen, das muss geübt werden. Und dafür brauchst natürlich auch Schutzkonzepte, da brauchst Sicherheit. Da reicht es übrigens auch nicht, wenn wir sagen, okay, es gibt ja dieses Gewaltschutzkonzept der katholischen Kirche, ne? Da wird jetzt einmal komplett drüber gebügelt, alle ehrenamtliche, hauptamtliche Mitarbeiter werden gerade geschult auf dem Bereich sexualisierte Gewalt an Kindern. Ja, aber was bringt es uns denn bitte, wenn wir pädagogische Fachkräfte einmal volltrönen, in einer Schulung, ja, so passiert das ja dann häufig, und dann lassen wir sie mit diesem Thema wieder vollständig allein. Mhm. Ich weiß von vielen Einrichtungen, dass sie noch nicht mal einen sicheren Zugriff auf eine insofern erfahrene Fachkraft haben. Insgesamt müsste regelmäßig geschult werden, und auch wenn mein Schwerpunktthema der Bereich ist sexualisierte Gewalt, ich rede jetzt mal hier von Gewaltprävention im Allgemeinen, es müsste regelmäßig geschult werden, weil wir natürlich auch personelle Ab- und Zugänge haben. Und weil sich bestimmte Situationen einfach auch verändern. Wir haben aber jetzt gerade aktuell eine noch stärkere Überlastungssituation in den frühkindlichen Bildungseinrichtungen, weil jetzt haben wir durch Covid-19 eben auch diese ganzen Hygieneschutzvorgaben, Infektionsschutzvorgaben. Wir haben Menschen, Personal, die absolut zur Risikogruppe gehören, die aktuell überhaupt nicht arbeiten dürfen. Das heißt, ein kleiner Teil der Gruppe muss das komplett einmal auffangen. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir in Deutschland endlich mal begreifen, dass die Bildungsrendite tatsächlich aus den frühkindlichen Bildungseinrichtungen kommt und dass wir genau dort eben auch das Personal finanziell und mit allen Möglichkeiten unterstützen.
Okay, da sprichst du ja schon einen großen Punkt an. Also kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie Gewalt entsteht? Wir können vielleicht nochmal, da glaube ich, nochmal trennen zwischen der sexualisierten Gewalt, die ja sozusagen auch aus einem Art Lustprinzip entsteht, und der verbalen oder aber auch tätlichen Gewalt, die häufig vielleicht auch aus einer Art Überforderung, Überarbeitung entsteht, oder auch aus einer falschen pädagogischen Haltung. Könntest du da mal so ein bisschen erzählen, was so typische Punkte sind, wo für dich auch die Gewalt in der Kita beginnt? Seelisch, sowohl seelisch als auch physisch?
Ja, natürlich. Also die Frage, wo fange ich an? Fange ich jetzt bei den Kindern an, ne? Bei tatverdächtigen Kindern? Oder fange ich bei eben den Täterpersonen, den Erwachsenen an? Unter Umständen eben auch pädagogische Fachkräfte. Wir hören und lesen das regelmäßig, dass eben auch Erzieher und Erzieherinnen gewalttätig sind, sexuell Gewalt übergriffig sind. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, ich fange jetzt mal an mit tatverdächtigen Kindern, weil mir das Thema wirklich am Herzen liegt. Wir waren alle Zeugen. Am 11. Mai wurde in der Bundespressekonferenz die Zahlen zum großen Thema Gewalt an Kindern veröffentlicht. So, jetzt wissen wir, dass wir im Bereich sexualisierte Gewalt irgendwie ein bisschen mehr als 15.700 Fälle hatten, die beanzeigt wurden. Also wir reden hier nur vom Hellfeld. Mhm. Viel interessanter ist aber eine ganz andere Zahl, nämlich die Zahl der tatverdächtigen Kinder und Jugendliche. Mhm. Und jetzt gucken wir mal auf die Zahl der tatverdächtigen Kinder und dann stellen wir fest, 10,2% der beanzeigten Fälle, nochmal in Bezugnahme auf sexuellen Missbrauch an Kindern, wurde verübt von tatverdächtigen Kindern. Mhm. Kinder in Deutschland sind Personen im Alter von 0 bis 14 Jahren. So, also junge Menschen, die offensichtlich nie gelernt haben, die Abgrenzung eines anderen Menschen zu respektieren, zu akzeptieren oder andersherum auf der betroffenen Seite mit jungen, häufig noch sehr kleinen Menschen zu tun haben, die auch nicht herangeführt wurden, für ihre eigenen Wünsche und für den eigenen Körper, für den eigenen Selbstschutz einzustehen. Und deswegen, ich sage das, weil das so wichtig ist, auch gerade in den frühkindlichen Bildungseinrichtungen, da muss das nämlich unterstützt werden. Da müssen Kinder wirklich angeleitet werden. Da braucht man auch wirklich ein gutes, gutes Auge drauf. Wenn wir jetzt von erwachsenen Täterpersonen sprechen, Männern und Frauen, wir müssen uns ja in Deutschland mal also gerade in Bezugnahme auf sexualisierte Gewalt wünschte ich mir, dass wir uns in Deutschland von dem Irrglauben verabschieden, dass Täterpersonen immer nur männlich sind, weil sie, Entschuldigung, dass ich jetzt so offen bin, aber weil sie einen Penis haben und deshalb penetrieren können. Mhm. Sexualisierte Gewalt wird eben sehr häufig auch von Frauen ausgeübt, deren Taten häufig sehr lange unentdeckt bleiben. Nicht zuletzt auch von weiblichen pädagogischen Fachkräften. Mhm. So. Und nicht immer ist übrigens auch die sexualisierte Gewalt rein ein sexualisierter Antrieb. Gewalt hat insgesamt einfach sehr viele Strömungen. Also auch Kinder, die sexuell übergriffig, da sprechen wir in der Fachwelt nicht von Ausübung sexueller Gewalt, sondern von sexueller Übergriffigkeit, sind nicht zwangsläufig selbst von sexualisierter Gewalt betroffen. Es ist eine Dynamik unter Umständen, eine sehr, sehr negative Dynamik, die unter Umständen eben dann in der sexualisierten Gewalt endet, aber ganz viele unterschiedliche Strömungen einfach vorausgehen. Und Frustration und Überlastung sind natürlich absolut sehr ernst zu nehmen, wenn wir über Entstehung von Gewalt sprechen. Mhm. Ja, und wenn ich dann noch niemand habe, bei dem ich meine Überlastung auch kundtun darf, ich mal sagen darf, heute, ich kann das nicht. Ich kann heute nicht in diese Gruppe gehen. Ich kann mich heute nicht mit diesem Kind auseinandersetzen. Ich bin ohnehin schon total durch. Wenn es keinen, wie soll ich sagen, ich sage immer Präventionsbeauftragten gibt, und das sehe ich jetzt mal für alle Gewaltformen, also eine Vertrauensperson sozusagen, die auch Ansprechpartner für pädagogische Fachkräfte, also für die eigenen Kolleginnen und Kollegen ist, sowohl eben auch ins Außen für Eltern ist, zu allen Themen, die mit Gewalt zu tun haben, wo eben auch mal Kollegen dann sagen können, du kannst du das nicht mal kurz übernehmen, ich habe da jetzt gerade überhaupt keinen Kopf für. Wo man offen drüber redet, ne? Also bei mir ist das Fass voll und ich brauche jetzt einfach mal irgendwie 20 Minuten, um mich darüber auszutauschen oder so. Mhm. Ja, das ist ja häufig nicht gegeben. Ne, die sind da teilweise auch wirklich auf sich alleine gestellt, mit ganz viel Verantwortung, null Wertschätzung häufig, auch von den Eltern nicht. Ne? Hauptsache, das funktioniert und das Kind ist gut aufgehoben, aber welche Arbeit da geleistet wird, das wird doch überhaupt nicht gewertschätzt. Ich möchte das kurz an einem Beispiel vielleicht noch klar machen. Es gibt eine Kita in Berlin, da kostet, glaube ich, der monatliche Beitrag mehr als 1.000 Euro. Da ist alles abgesichert. Ne? Da sind Leute drin, die geschäftlich sehr erfolgreich sind, die häufiger mal übernachten müssen spontan, weil sie an größeren Projekten arbeiten, irgendwo in anderen großen Städten. Die sind sehr, sehr froh darum, dass ihre Kinder dort sind, dass sich um die Kinder gekümmert wird, dass das Betreuungspersonal wirklich dann auch gesichert ist, dass die Erzieher und Erzieherinnen, die dort eben arbeiten, dass die sich wirklich einmal vollumfänglich um alles kümmern. Und diese 1.000 Euro, ich meine so, das sind weit mehr, 1.500 Euro monatlicher Beitrag für die Kinderbetreuung, das wird sehr, sehr gerne bezahlt. Also da gibt es ganz viel Wertschätzung. Ich will nur sagen, es muss nicht immer günstig sein. Kinderbetreuung muss nicht günstig sein. Wir sollten alle vielleicht mal auf uns selbst schauen, inwiefern wir diese Personen, die dort jeden Tag auf unsere Kinder achten und die Arbeit dort leisten, wie wir sie selbst auch wertschätzen, ja.
Kommen wir vielleicht nochmal doch ein bisschen, ich muss dich mal ein bisschen zu den Beispielen bringen oder zwingen. Wo ist denn für dich so eine Grenzüberschreitung? Wo ist noch, pädagogisch, also wo ist die Grenze, wo beginnt für dich Gewalt?
Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Da gehört ganz viel auch dazu. Also Übergriffigkeit kann schon über die Sprache kommen, gewaltvolle Kommunikation. Das geht natürlich dann noch weiter mit Abwertung, Beleidigungen, dann auch die ersten Handgreiflichkeiten. Gewalt kann auch sein, ein Kind zum Beispiel das Essen in den Mund reinzustopfen. Das ist auch höchst übergriffig, ja. Übrigens hört man das nicht selten auch aus den Einrichtungen, ne? Dass Kinder gezwungen werden zu essen, dass man ihnen das Essen dann auch fast schon mit Gewalt in den Mund steckt. Mittlerweile wird da schon auch sehr viel besser drauf geachtet. Aber für mich beginnt Gewalt grundsätzlich eigentlich da, wenn wir den Willen des anderen versuchen zu brechen. Wenn wir ihn abwerten und klein machen, weil wir uns über ihn erheben, dann hat das immer mit Gewalt zu tun für mich.
Jetzt hattest du schon sozusagen die Ansprechpartner genannt in der Kita. Was kann denn ein Kollege oder was kann eine pädagogische Fachkraft tun, wenn sie merkt, dass ein Kollege Grenzen überschreitet, also aus ihrer Haltung raus Grenzen überschreitet, oder wenn er hört, okay, vielleicht sind da Kinder, die da ein bisschen im Spiel vielleicht zu weit gehen und so. Was ist denn der erste Schritt? Also Kinder kann man ansprechen, Kollegen, ja, ist schwierig. Also was kann ich tun?
Gerade in den Einrichtungen, wo wir so eine verantwortungsvolle Arbeit leisten, muss es unbedingt eine Bereitschaft zur offenen Fehlerkultur geben. Das muss aber auch trainiert werden. Ne? Das sind auch Fortbildungen, dass wir das nicht als persönlichen Angriff gegen unsere gesamte Person empfinden, sondern einfach nur als Anregung, vielleicht etwas besser zu machen. Also dass wir lernen, einfach auch mit Kritik positiv umzugehen. Okay, alles klar, ich danke dir dafür. Ich habe das jetzt selbst gar nicht so gesehen, aber ich werde in Zukunft besser drauf achten. Aber auch genau, sowas muss auch gelernt werden, gehört übrigens auch zu einem Schutzkonzept. Und im nächsten Punkt würde ich einfach wirklich grundsätzlich empfehlen, die Kollegin anzusprechen. Natürlich nicht vor den Kindern, Vier-Augen-Prinzip auch hier, und wirklich ganz sachlich und sehr konstruktiv einfach erklären, wie es auch ankam. Also was habe ich dabei empfunden, als ich die Situation beobachtet habe? Und vielleicht auch eine Alternative anzubieten. Wie könnte man es denn besser machen? Und wenn das nicht gut funktioniert, weil Personen vielleicht auch beratungsresistent sind, Entschuldigung, dann bietet sich natürlich nochmal an, dass man das Gespräch zur Leitung, zur Einrichtungsleitung sucht und dort nochmal vorträgt, was man beobachtet hat und dort nochmal gemeinsam ins Gespräch zu gehen. Aber es steht und fällt, und deswegen muss ich das kurz noch sagen, genau mit einem Schutzkonzept, weil hier haben wir ein Leitbild. Und dieses Leitbild gibt eigentlich ganz klar vor, für was wir und die Einrichtung stehen. Mhm. Wir sind gegen Gewalt. Wir sind gegen Mobbing. Wir sind eine sichere Einrichtung für die Kinder. Also das Signal an die Kinder muss unbedingt sein, hier kannst du dich sicher fühlen. Das Signal an die Eltern muss unbedingt sein, ihr Kind ist sicher bei uns aufgehoben. Ja, und das muss man aufbauen. Das ist wirklich ein Prozess und das ist auch nicht eben mal in 2 Wochen gemacht, sondern das ist ein langwieriger Prozess.
Bevor wir jetzt noch auf das Thema, wie stärken wir eigentlich unsere Kinder, in dem dabei Grenzen zu formulieren, aber auch zu akzeptieren, möchte ich noch einmal kurz auf uns eine kleine Aktion von unserem Sponsor in dieser Folge Betzold eingehen, und zwar bekommt ihr mit dem Code DE-Kinderzeit die Versandkosten bei eurer nächsten Bestellung geschenkt. Und das geht so, ja, ihr geht auf betzold.de, dort gebt ihr dann den Gutscheincode DE-Kinderzeit ein und könnt versandkostenfrei einkaufen. Das geht noch bis zum 28.10. Genau. Und bei Betzold im Shop bekommt ihr alles, was ihr eigentlich für den Kindergartenbedarf braucht. Ja, du hast einen Verein, der heißt Nein, lass das. Kannst du einmal erzählen, wie du dabei eigentlich mit den Erziehern, aber auch mit den Kindern arbeitest? Wenn du jetzt in eine Kita geholt wirst für ein Coaching, für einen Workshop, worüber sprichst du mit den Pädagoginnen vor Ort?
Ja, das ist jetzt echt eine spannende Frage. Da bin ich jetzt auch sehr ehrlich. Also wir reden über Sexualität, über Abgrenzung, über Körperlichkeit. Nein, lass das. Das muss man ja schon fast ein bisschen anders aussprechen. Nein, lass das. Ne? Ein ganz klares Signal. Genau, du kommst mir nicht zu nahe, wenn ich das nicht möchte. So, da sind wir bei den 10,2% tatverdächtigen Kindern. In Bezugnahme sexualisierter Gewalt. Genau, ich bin der Vorstand des gemeinnützigen Vereins Nein, lass das, der sich vor allen Dingen politisch, auf politischer Ebene sehr stark für die Verbesserung im Kinderschutz einsetzt. Und eine dieser Verbesserungen ist natürlich ganz klar, Kinder dort eben stark und fit zu machen, präventiv, wo sie weit weg womöglich vom möglichen Tatort sind. Nämlich dem eigenen Zuhause. Wir wissen ja, ich weiß nicht, ob das den Leuten hier so klar ist, dass in über 25% der Fälle, wenn wir gerade im Bereich sexualisierte Gewalt mal bleiben, die Täterpersonen aus dem engsten familiären Umfeld kommen und 50% eben aus dem erweiterten familiären Umfeld kommen, das heißt dann Bekannte, Freunde der Familie etc., also Großeltern und so weiter und so fort. Das heißt, der gefährlichste Ort für ein Kind ist meistens das eigene Zuhause. Also müssen wir Kinder dort Prävention zugutekommen lassen, wo sie eben dann zum Beispiel in der frühkindlichen Bildungseinrichtung sind. Und so trainieren wir das auch. Und da geht es natürlich erstmal darum, dass wir das Wort Nein lernen. Und das ist immer ganz spannend, weil ich frage auch immer so eine Gruppe, wer von Ihnen kann Nein sagen? Und dann gehen alle Arme erstmal hoch. Und dann sage ich, ja wunderbar, ne? Sie sind wirklich eine starke Gruppe. Sagen Sie hier vorne doch mal Nein. Und dann kommt das wirklich sehr leise, ne? Fast kaum hörbar. Und am Ende, wenn wir dann alle zusammen, das ist wirklich so unser Abschlussritual, ne, dann wirklich nochmal ordentlich Nein zu sagen, dann ist das schon eine ganz andere Tonalität, weil wir das auch lernen müssen. Kinder dürfen und müssen lernen, wieder laut zu sein, sich bemerkbar zu machen, sich ganz klar abzugrenzen. Und ich sage auch zu den Eltern, zum Beispiel auch bei uns in der Elternakademie, da ist eine Bildungsplattform für Eltern, mit einer Basisqualifizierung zum Thema sexualisierte Gewalt. Wir müssen unseren Kindern erlauben, für sich einzustehen. Das ist unbequem. Für uns Eltern ist das unbequem, für die Einrichtungsleitung, pädagogischen Fachkräfte, weil ein Kind, das Nein sagen kann, wird natürlich, oder das Nein auch lernt, wird anfangen, damit zu experimentieren. Nein, nö, mache ich nicht. Warum? Muss ich nicht? Will ich nicht? Genau, und da müssen wir eben als erwachsene Personen, als Begleiten und Bezugspersonen, als Eltern kreativ werden und müssen uns überlegen, okay, was biete ich denn jetzt an? Ne? Super, dass du offensichtlich sehr gut Nein sagen kannst. Was kann ich tun, um dich vielleicht zu begeistern? Ein Nein muss ja nicht zwangsläufig ein Nein bleiben, aber es ist gut, dass du es sagen kannst.
Für Nein muss man ja seine eigenen Bedürfnisse kennen. Also, wenn wir jetzt mal in dem sexuellen Kontext bleiben, muss ich mir selbst wissen, was gefällt mir in Anführungszeichen und muss meine eigenen Grenzen kennen. So, dafür muss ich mich ja mit meinem eigenen Körper, mit meinen Gefühlen etc. auseinandersetzen. Wie machst du das bei, also wenn du jetzt mit Kindern arbeitest oder wenn's, also das holt ja quasi das Thema Sexualität in die Kita und da haben viele Menschen erstmal Angst. So, weil sie denken, wenn wir mit Kindern über Sexualität sprechen, sprechen wir im ersten Moment gleich über Geschlechtsverkehr. Das ist ja Quatsch. So viel kann ich deiner Antwort schon vorwegnehmen. Kannst du mal beschreiben, wie die Kinderstärken funktionieren kann? Wie, mit welchen Ansätzen arbeiten da du und auch deine Kollegen, Experten?
Naja, also genau, also Kinder vor allen Dingen, also wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wir haben ja gerade, hatte ich gesagt, Kinder sind Personen von 0 bis 14 Jahren. Wir wissen auch von Kindern, also das sind offiziell, rechtlich sind es noch Kinder, ne, mit 11, 12, 13 Jahren, die schon ein gutes Körpergefühl haben und die sehr selbstbestimmt, das mögen jetzt vielleicht einige Leute hier nicht hören, aber die sehr selbstbestimmt tatsächlich auch in den körperlichen Austausch gehen wollen. Mhm. Auch vielleicht mit einem älteren Jungen oder mit einem älteren Mädchen. Der Gesetzgeber ist natürlich ganz klar und sagt, Moment, also Kinder von 0 bis 14 können das Ausmaß der Handlung überhaupt nicht erfassen. Also reden wir hier von sexuellem Missbrauch. Mhm. Genau, aber vorgreifen können wir deshalb ganz gut, wenn wir erstmal überhaupt nicht das Thema tabuisieren. Und wie sollen denn Kinder bitte eine gute Identitätsentwicklung aufbauen, wenn sie nicht einheitlich begreifen, wer sie sind? Mhm. Also wir dürfen über den Kopf sprechen, über die Arme, die Nase, den Mund, aber wir dürfen nicht über unseren Penis sprechen oder über unsere Vulva oder über den After. Und beim After, da wird's ganz dünn, da klappt den meisten Leuten dann echt die Kinnlade auf den Tisch. Also auch wenn die ganz cool noch dabei waren, gerade auch pädagogische Fachkräfte, das muss ich immer wieder sagen, dann sage ich, was haben Sie für Vorbehalte? Was ist das Problem? Ne? Der After gehört zum Körper dazu, wie alles andere auch. Und das kann man Kindern, wenn ich Kindern erkläre, pass auf, damit dein Körper jeden Tag so rumspringen kann, musst du essen. Und der Körper, der ist ganz schön schlau, der kann nämlich alles ganz toll aussortieren. Und das, was gut für ihn ist, das behält er. Und das, was nicht gut für ihn ist, das scheidet er wieder aus. Und dafür brauchen wir den After. Und dann lachen Kinder, die finden das so natürlich wie nur sonst was. Die sind sofort dabei. Die finden es überhaupt nicht verwerflich oder irgendwie schambehaftet. Aber rede mal mit erwachsenen Menschen über den After. Und da kriege ich ganz viel Rückmeldung auch von Eltern in der Elternakademie, die dann zum Beispiel sagen, Josephine, du hast da recht, neulich war meine Mutter mal zu Besuch, andere Generation, wir wissen das, ne? Die dann gesagt hat, also nimm mal die Hand da weg, das stinkt. Ja, okay, es riecht nicht so gut und dann wäscht man sich halt die Hände. Aber warum entdecken Kinder oder warum reden wir überhaupt auch von der analen Phase? Das hat ja damit zu tun, dass Kinder mit Neugierde sich erstmal entdecken und erstmal feststellen, ups, da ist ja noch eine Körperöffnung. Und jetzt gucke ich einfach mal, passt da was rein? Kommt da was raus? Also ganz logische Fragen eigentlich, die auch übrigens sehr gesund sind. Und dann vielleicht auch feststellen, Mensch, aber es tut mir auch gut. Es gibt mir ein wohliges Gefühl, ja. Und dann ist das halt eine Phase und die geht dann vielleicht auch mal 3, 4, 5, 6 Monate. Und dann ist das Thema auch wieder durch. Aber bitte Eltern oder auch pädagogische Fachpersonen, Personal, das bitte nicht unterbrechen, sondern wertschätzend begleiten. Und auch hier werten wir nicht ab und sagen, hey, nimm deine Hand da weg, das stinkt oder du stinkst oder das ist bäh und pfui. Nein, man kann das ganz schön erklären und Kindern auch bewusst machen, dass es toll ist, dass sie das entdecken. Genau, weil, und wenn wir jetzt über die Prävention sprechen, warum ist es so wichtig, dass wir über den After sprechen? Das ist wichtig deshalb, weil es Kinder gibt, die von klein auf sexualisierte Gewalt erleben. Für die ist das eine Realität. Mhm. Und die werden vorbereitet, ne? Die werden penetriert. Die haben keine Möglichkeit, darüber zu sprechen, weil sie nicht verstehen können, dass das eigentlich gar nicht sein darf. So, und deswegen gehört das auch in die Kita, dass wir darüber reden. Denn ein Kind, das womöglich sexualisierte Gewalt erlebt und vielleicht regelmäßig irgendetwas in seinem After hat, was da nicht hingehört, hat die Möglichkeit, die pädagogische Fachkraft darauf anzusprechen, sich zu öffnen, weil es begreift, Mensch, das, was mir passiert, das darf gar nicht sein. Mhm. Also wir müssen lernen, unsere eigene Scham wirklich abzulegen. Wir müssen lernen, wirklich auf Augenhöhe mit Kindern zu gehen. Die sehen das völlig natürlich. Die haben damit überhaupt gar keine Probleme. Und ja, ich nehme ja auch immer meine Kinderbücher mit und die sind, ist auch ein guter, sage ich mal, ein guter Eintritt, der helfen kann, um Kindern einfach das Thema sehr spielerisch nahe zu bringen.
Mhm. Ich war selbst für eine Reportage mal in einer Grundschule und habe so eine Unterrichtsreihe zum Thema Sexualpädagogik begleitet. Und da ist mir aufgefallen, dass viele Kinder gar nicht so stark über das Körperliche gesprochen haben, sondern auch viel über Emotionen, über Liebe, über sowas. Aber auch schon, also die waren schon ein bisschen geschult in diesem Thema. Die haben dann auch zum Beispiel gab es Figuren, die sie auch ihren Verwandten geben konnten, wo sie draufgeschrieben haben, was darf denn der Verwandte? Also, darf die Tante mir einen Kuss geben? Darf die mich auf dem Kopf streicheln? Also ganz diese sozusagen, also eine klare Grenze zu zeigen. Okay, von der Oma möchte ich jetzt vielleicht keinen Kuss haben. Da kratzen immer die Dritten oder so. Und die Tante darf mich aber auch, mit der darf ich kuscheln oder so. Genau. Da wäre nochmal meine Frage, wie wichtig sind denn neben diesen körperlichen Aspekten oder dieses Entdecken von Körper auch solche Themen wie Emotionen und auch das Nein sagen?
Ja, das ist total wichtig, super, dass du das ansprichst, weil das Körperliche verursacht ja Gefühle, Lustempfindungen oder auch das Entgegengesetzte davon, unangenehme Empfindungen. Kinder, die sich selbst gut entdecken können, die mit ihrem Körper auch eins sind, die wissen, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut. Da gibt es auch Kinder, die versuchen, bestimmte Dinge zu erpressen. Gar nicht, weil sie jetzt übergriffig werden wollen oder weil sie Gewalt ausüben wollen, sondern weil sie wissen, das tut ihnen gut. Also es tut ihnen gut, am Rücken gestreichelt zu werden und dann heißt es einfach mal so, streichel mich mal am Rücken. Nee, möchte ich aber jetzt nicht. Doch, mach mal. Ich habe das selbst schon erlebt mit meinem Sohn, der dann gesagt hat, nachdem ich mich da verweigert habe, der hat gesagt, okay, dann bin ich nicht mehr dein Kind. Ja, so banal ist es einfach, aber es kann natürlich auch weitergehen, ne? So gute und schlechte Gefühle, dass man merkt, okay, wenn ich mich da anfasse, ich meine, man muss natürlich auch sehen, Kinder, das verändert sich ja auch, ne? Im Alter, jetzt wenn wir mal in den frühkindlichen Bildungseinrichtungen bleiben, da sind die Kinder noch dabei, überhaupt erstmal festzustellen, okay, das bin ich, das hab ich, wie sieht aber der andere aus? Das ist ja auch ganz spannend, ne? Oh, Moment mal. Also, wir haben ja Mädchen und die sehen völlig anders aus. Spannend, ja? Oder hey, du, zeig doch mal du, wie du untenrum aussiehst. Also man muss immer auch verstehen, das hat viel mit Neugierde zu tun und überhaupt nicht mit Übergriffigkeit. Da brauchst du ein geschultes Auge übrigens auch. Deswegen auch immer mein Hinweis auf das Thema Doktorspiele. Bitte wertschätzend begleiten. Auch hier ist es wichtig, dass Kinder lernen, sich abzugrenzen. Aber wenn zwei gleichaltrige Kinder sich miteinander zurückziehen und aus einer normalen Spielsituation sich dann genau dieses Doktorspielen entwickelt, dann haben wir da erstmal gar nicht einzugreifen. Es ist total richtig und gut. Es ist viel wichtiger, dass wir die Kinder stark machen und sagen, du, wenn sich das nicht mehr gut für dich anfühlt, dann darfst du Nein sagen. Und auch erklären, du, wenn du Nein hörst, auf der Gegenseite, wenn du Nein hörst, dann ist hier Schluss. Ne? Das akzeptieren wir. Es ist unser Leitbild. Wir akzeptieren die Wünsche des anderen. Das ist ganz wichtig so. Und das verändert sich auch dann mit dem Alter. Und wenn diese Gefühle irgendwann gefestigt sind und man das wirklich wertschätzen und respektvoll begleitet hat, dann merkt man das diesen Kindern auch im Auftreten an. Sie sind sehr viel selbstbewusster, sehr viel selbstbestimmter, ganz klar häufig auch, ne? So, damit auch ein Risiko für Täterpersonen. Das möchte ich einfach wirklich hier so reinwerfen. Wir wissen, dass aufgeklärte Kinder seltener betroffen sind von Gewalt insgesamt und auch von sexualisierter Gewalt. Und im weiteren Verlauf, genau so wie du das gerade sehr schön beschrieben hast, kann man dann mit Kindern sehr schön über Emotionen arbeiten. Wie fühlt sich das an? Das können kleine Kinder häufig ja noch gar nicht so gut beschreiben, ne? Aber mit etwas älteren Kindern kann man das dann sehr gut machen. Und da muss auch ganz klar sein, das, was Kinder wollen, was sie für sich selbst bestimmen, für ihren Schutzraum selbst bestimmen, das haben wir zu akzeptieren. Also da, das sage ich auch immer wieder ganz konkret den Eltern, beobachtet, lest mal eure Kinder gut, ne? Also aus so einer Situation, wo man gerade noch am Rumtoben war und am Kitzeln, kann man sehr gut erkennen, dass es auch Kindern irgendwann total reicht, die sich bemerkbar machen, dann kippt die Stimmung, ne? Dann fühlt sich's eben nicht mehr gut an. Dann werden die Tritte schon heftiger auch, ne? Und es gibt häufig eben auch Eltern, die Signale überhaupt nicht lesen können. Da wird dann weitergemacht, da wird weitergekitzelt bis zur Bewusstlosigkeit schon fast. Wo ich auch sage, das ist auch übergriffig. Also Stopp ist Stopp. In der Familie Stopp, in der Einrichtung Stopp, unter Freunden Stopp. Es ist einfach Stopp, nein, lass das.
Das ist ja etwas, was ich als Erzieher ohne Vorkenntnisse vielleicht einbringen kann, dass also dass die Wertigkeit von Nein, aber in der Erzieherausbildung, aber auch im Lehramtsstudium ist ja Sexualpädagogik, wenn überhaupt, nur ein Randthema. Was kann ich denn, wenn ich als Kita-Leitung oder als Gruppenleitung sage, ich möchte meine Kinder in diese Richtung stärken? So, wo kriege ich dann die Experten, wo finde ich die Experten, die mir dabei seriös helfen können? Mit guten Methoden, Gibt es da irgendwie so eine Anlaufstelle, die du jetzt auch unseren Hörern vielleicht empfehlen kannst, wenn die sagen, ja, also das klingt eigentlich, das brauchen wir mal in unserer Einrichtung. Das würde ich mir wünschen, dass das mit unseren Kindern mal geübt wird oder dass da mal jemand kommt für Impulse. Wo kann ich mich hinwenden?
Ja, also ich tue mir jetzt mit der Beantwortung tatsächlich ein bisschen schwer, weil wir ja auch schon mitbekommen haben, dass sogenannte sexualpädagogische Konzepte völlig gegen die Wand gefahren sind. Ich möchte ja an der Stelle vielleicht nochmal an das Thema Original Play erinnern. Wildfremde Menschen, die in Einrichtungen kommen, um mit Kindern zu schmusen, halte ich natürlich für den falschen Ansatz. Wurde ja mittlerweile auch in einigen Bundesländern leider nicht flächendeckend verboten. Leider Gottes gab es da schon sehr, sehr negative, Konzepte, die Eltern dann natürlich auch nachhaltig sehr stark verunsichern. Und dann passiert nämlich Folgendes, dann bekommen Eltern Angst, dass ihre Kinder künstlich sexualisiert werden. Und da machen Eltern zu. Und das darf eben nicht passieren. Das muss ganz klar sein. Da gehört übrigens auch ein Elternabend vorangestellt, dass man mit Eltern spricht und sagt, hör zu, wir sind gerade dabei, unser Schutzkonzept mit Leben zu füllen. Gewaltprävention wird uns in Zukunft sehr wichtig sein. Ein Bestandteil wird eben auch der Bereich Prävention sexualisierte Gewalt sein. Gebt eure Anregungen, schmeißt ihr mit rein, eure Wünsche, die ihr habt. Wir werden uns selbst dazu fortbilden und werden aber auch entsprechende Maßnahmen hier gemeinsam mit den Kindern umsetzen. So, und da hat man die Eltern dann schon mal mit im Boot. Wen kann man holen? Jo, es gibt ja spezialisierte Beratungsstellen für die Fragen zum Thema sexueller Missbrauch, Gewaltprävention im Allgemeinen. Da gibt es sicherlich auch Trainerkollegen, die das Thema Gewaltprävention genauso umsetzen wie auch ich. Ich kann vielleicht, also dadurch, dass ich jetzt auch spezialisiert bin auf dem Bereich sexualisierte Gewalt, kann ich unbedingt empfehlen Innocence in Danger, die sehr gute Fortbildungsmöglichkeiten anbieten, die wirklich auch sehr aktiv im Kinderschutz sind. Kinderschutzbund gibt die Möglichkeit, dort nochmal nachzufragen. Übrigens auch jetzt Gewaltprävention im Allgemeinen, die da auch sehr hinterher sind. Der Weiße Ring könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, dass das eine Möglichkeit ist, da nochmal anzufragen. Oder eben, ja, bei mir.
Genau, also
zu viel Eigenwerbung.
Genau, dein Verein verlinken wir natürlich genauso wie alle anderen Dinge, die du gerade genannt hast. Ich weiß, dass Pro Familie auch Experten hat, die direkt in die Kitas gehen oder auch direkt mit Pädagogen arbeiten. Du hast ja jetzt schon gesagt, auch bei den Eltern gibt es große Vorbehalte. Woher kommt denn diese Ablehnung für den Begriff Sexualpädagogik? Wenn die in der Schule, in der 9., 10. Klasse oder 7. Klasse so ein pädagogisches, also so ein Projekt machen, gibt es keine große, also ich weiß, bei uns war das, glaube ich, in der 8. Klasse, das hieß, glaube ich, damals Lisa, Liebe, Sexualität, Intimität und AIDS. So, die gute Aufklärung der 90er. Genau, und da gab es aber keinen Aufschrei. Jetzt, wenn es um Grundschule oder Kita geht, kommt sofort, oh, wir wollen die Kinder zu früh sexualisieren und ja auch häufig aus einer Ecke, die eher ein starres Weltbild, ein sehr konservatives, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Aber da sind aber auch Eltern bei, die nicht sozusagen ein wertstarres Bild haben, sondern die ganz normalen Eltern, die da Bauchschmerzen haben. Kannst du mal beschreiben, woher diese Skepsis kommt? Und du hast ja jetzt schon gesagt, Elternabend, Elternarbeit nimmt diese Skepsis, aber woher kommt diese Ablehnung gegen Aufklärung eigentlich?
Ich glaube, die Menschen, Eltern oder auch pädagogische Fachkräfte tun sich ja genauso schwer, haben deshalb so große Vorbehalte, weil sie Angst haben, in dieser kleinen kindlichen Wahrnehmungswelt etwas unwiderrufbar kaputt zu machen. Wir denken vielleicht zu sehr aus der Brille der Erwachsenensexualität, dass wir denken, dass die kindliche Sexualität tatsächlich sehr viel weiter geht, aber es ist ja nicht so. Kindliche oder frühkindliche Sexualität hat mehr mit Lustempfindung zu tun. Was fühle ich, wenn ich mich da anfasse, mit Erkennen und Erkunden? Wenn ich dann auf den Bereich komme, Masturbation bei Kindern, da wollte ich auch mal einen Podcast zu machen, genau. Ich glaube, da wären auch wirklich viele Eltern dankbar für, weil Eltern häufig gar nicht wissen, dass Kinder masturbieren. Sie tun es aber und sie tun es meistens deshalb, um sich zu beruhigen. Ja, also man weiß, okay, ich fasse mich am Penis an oder ich fasse mich an meiner Vulva an und das beruhigt mich, das ist ein schönes, wohliges Gefühl. Es hat überhaupt nichts mit der Vorstellung der Erwachsenen zu tun, die dann schon direkt und automatisch sehr viel weitergeht. Bei Kindern stoppt es da. Es tut mir gut, Punkt. Es entspannt mich, Punkt. Mehr gibt es gar nicht. Und das ist auch keine Aufforderung für erwachsene Personen, da sich dran zu beteiligen und Kinder zu manipulieren, wo wir jetzt in dem Bereich dann der sexualisierten Gewalt wieder kommen würden, sondern es ist einfach nur wertschätzend zu begleiten und natürlich dann irgendwann auch einen Rahmen vorzugeben, dass man sagt, du hier auf dem Sofa, wenn Tante, Onkel und die ganze Verwandtschaft da ist, ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, dass du das tust. Es ist klasse, dass es dir damit gut geht, aber weißt du, geh doch in dein Zimmer, da bist du für dich. Ja, also dass man dann auch langsam anfängt, Regeln aufzusetzen und natürlich dadurch auch Kinder schützt. Ne? Genau, das ist, glaube ich, ein großer Punkt bei Eltern, bei Menschen, erwachsenen Menschen, dass sie einfach Angst haben und auch keine Kenntnis darüber haben. Ne? Also wie gesagt, wenn ich über Masturbation spreche, dann macht's bumm, wie Kinder masturbieren. Ja, das tun sie, aber aus einem völlig anderen Grund erstmal, als es Erwachsene tun. Und es ist völlig natürlich und ist gut und richtig. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn ich mit Eltern so spreche oder auch mit pädagogischen Fachkräften so spreche, dann entsteht da auch sehr schnell so eine ganz natürliche, wie soll ich sagen, ja, Art und Weise, das auch anzunehmen. Weil ich erlaube mir einfach auch sehr offen darüber zu sprechen, sehr klar, schon sensibel, aber ja, genau so, wie es eben ist. Und wenn man die Menschen dann wirklich öffnet dafür, weil man auch merkt, okay, sie haben das jetzt verstanden, es ist völlig normal, weil viele Eltern denken, ihre Kinder sind irgendwie sonderbar. Mädchen sitzt regelmäßig auf dem Sofa, überschlägt die Beine und rutscht auf dem Kissen hin und her. Warum tut sie das? Das ist doch nicht normal. Oder auch eben noch diese Geschlechterunterschiede, die wir haben. Also wenn der Junge auf dem Sofa liegt, ne, und sich an seinem Penis rumspielt, dann lachen wir irgendwie und sagen, ja, man sieht schon, ne, ist halt ein Mann. Aber wenn ein Mädchen dann da sitzt und die Beine überschlägt und auf dem Kissen rumrutscht, ja, und dabei dieselben wohligen Gefühle hat, aus demselben Bedürfnis heraus wie der Junge, dann ist das irgendwie so, pfui, das gehört hier jetzt nicht hin. Warum macht die das? Dann wirkt das sonderbar. So, und Eltern sind dann schon ganz froh auch darüber oder auch pädagogische Fachkräfte, wenn man das einfach sehr natürlich, sehr niederschwellig auch erklärt. Und natürlich auch sehr dankbar, wenn man sagt, ja, aber sie geben den Rahmen vor, ne?
Ja, ich glaube, damit hast du in diesem Gespräch auch vielen, ja, viel Berührungsängste genommen vielleicht. Ich hoffe, da haben auch die Hörer ja einige wichtige Impulse bekommen. Und genau, wir werden in den Shownotes auf jeden Fall nochmal deine Adresse verlinken. Und wenn ihr weitere Fragen habt, ja, meldet euch einfach bei Nein, lass das. Das ist, glaube ich, eine gute Anlaufstelle für eure Fragen. Und genau. Dir danke ich erstmal für das tolle Gespräch. Das war sehr interessant. Ich habe auf jeden Fall viel Interessantes mitgenommen.
Danke.
Genau, ich hoffe, das geht euch Hörern auch so. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen, könnt uns folgen und eine positive Bewertung bei iTunes oder so. Darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Genau, und ja, wir hören uns sonst in 2 Wochen wieder. Dann geht es um das Thema Kita-Leitung. Genau, und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und genau. Dir, Josefine, vielen Dank für das tolle Interview und voll tolle Gespräch. Und genau, dir noch einen schönen Abend.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Genau, und nochmal der Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wurde euch präsentiert von Betzold. Genau, und der ist euer Experte für Kindergarten, Kita, Krippe und Schule.